Ja, bevor es heute Abend um 18 Uhr dann richtig rund geht, ne? Ja, übrigens habe ich im Radiosender gehört, die würden weggeputzt werden. Also ich weiß nicht, wie sich das jetzt vereinbart mit dem, was du gesagt hast, ne? Das war Hochmut, ja, ja, stimmt, der kommt vor dem Fall. Ich war mal bei euch gewesen hier, vor Jahren bei einer Weltmeisterschaft, ne? Bin ich auch letztendlich traurig nach Hause. Die Italiener hatten Deutschland geschlagen, auf dieser Leinwand, ja. Und dann musste ich noch da vorne beim Italiener vorbeifahren auf dem Heimweg. Also man lernt schon Demut auch bei euch. Ne? So, ja, der Weg der Nachfolge, ne? Das ist auch ein Weg, der Demut beinhaltet. Und ich möchte mit uns heute ein wenig durch das Matthäusevangelium gehen, nein, beziehungsweise im Matthäusevangelium ein wenig als Skizze herausnehmen, was Jesus mit unserem Leben vorhat, im gesamten Überblick, was uns Nachfolge bedeutet. So, lieber Techniker, du sagst mir Bescheid, wenn mir das abgefallen ist, ne? Noch geht's. Gut. Ja, deswegen heute das Thema der Weg der Nachfolge. Ich möchte etwas mit uns hineingehen in das Ziel, in den Sinn von dem, was Jesus mit unserem Leben vorhat. Mit dem Ziel vor Augen und auf welchem Wegabschnitt vielleicht auch ein Stück weit bist du dabei. Und wenn wir uns so betrachten, das Matthäusevangelium zum Beispiel, da sehen wir in den ersten 4 Kapiteln, bevor es zur Bergpredigt geht, die dann Kapitel 5, 6, 7 umfasst, sehen wir, wie Jesus heranwächst in dieser Zeit, wie er dann getauft wird, wie er auch vom Teufel versucht wird. Und das ist so im übertragenen Sinne etwa wie so, wir wachsen heran, ja, so als Kinder. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo wir uns in unserem Leben entscheiden sollen und müssen, was will ich mit Jesus machen? So, ihr seid ja alle sehr nah dran, habt die Entscheidung schon getroffen oder hört sie zum so und so vielten Mal vielleicht, dass sie vor euch steht, dass ihr sagt, jawohl, soll jetzt Jesus mein Herr sein oder soll er es nicht sein? Und der Start dieses Weges ist durch eine enge Pforte, sagt Jesus dann im Matthäusevangelium im 7. Kapitel. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. So, dies nochmal zurückblickend auf den Anfang unseres Glaubenslebens, wenn wir unser Leben mit Jesus führen wollen, heißt das, dass wir uns ihm unterordnen und, wie Jesus das in der Bergpredigt zentral sagt, durch eine schmale, enge Pforte müssen. Das ist jetzt der Weg zu einer Zisterne unten, wo sich Wasser sammelt. Also wir dürfen uns jetzt das nicht vorstellen, dass wir im Dunkeln bleiben, sondern das geht natürlich wieder raus, aber durch eine enge Pforte hindurch. Und diese enge Pforte symbolisiert, dass ich mein persönliches Ziel, selbst auf dem Thron zu sitzen oder meine persönlichen Lebensziele an Jesus abgebe und sage, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. So wie es im Vater unser auch heißt, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Wer ist auf Erden? Du, wir. Und die Entscheidung dann zu sagen, ich möchte, dass sein Wille auch bei mir geschieht, ist Bekehrung, ist Lebensübergabe, mein Leben an Jesus abzugeben, durch die enge Pforte zu gehen. Nicht mehr mein Wille geschehe, sondern deiner, Jesus. Aber damit ist dieser Weg, den wir dann mit Jesus begonnen haben, noch nicht abgeschlossen, sondern es kommt eine Grundlage der Nachfolge, die Jesus uns lehren will. Die Grundlage heißt Unterordnung. So, ein ganz beliebter Begriff. Ist nicht so, dass wir nur durch eine enge Pforte hindurch müssen und sagen, Jesus sei du, der Chef, der Herr meines Lebens, sondern er führt uns auch noch weiter durch eine Charakterschulung hindurch, die ich als Unterordnung bezeichnen möchte und die ich bezeichnen möchte, als dass wir uns entscheiden, unser altes Leben hinter uns zu lassen. So wie das im Römerbrief im 6. Kapitel zum Beispiel heißt, ganz eng im Zusammenhang mit der Taufe, die ja auch hier bei euch durchgeführt wird, in Römer 6, Vers 4 bis 6. So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, damit wir Christus, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln sollen. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Der alte Mensch muss weg und das geschieht immer ein Stück weiter in der Unterordnung, die wir uns unter Jesus unterordnen. Vielleicht ist das so ein Bild hier, dass das Alte, das ist so ein Sarkophag hier, sehen wir aus der frühen christlichen Zeit mit dem Kreuz drauf, da unten sehen wir so einen Fisch, fragt mich jetzt nicht, warum der Mensch vom Fisch, na, das muss Jona sein, ne? Da unten. So, der hat auch mal so ein Erlebnis gehabt, der Unterordnung unter Gott, dass es ne, gegen seinen Willen doch schwer ist, wenn man da berufen ist. So, Grundlage dieser Unterordnung, das Alte muss sterben. Das Alte muss sterben. Vielleicht ein Bild für Männer mehr so, zu kreuzigen. Ne? Jetzt habe ich ein Bild für euch Frauen. Die Bibel sagt dazu in Epheser 4, Vers 21 bis 24, betrifft vielleicht auch Männer, soll ja auch Männer geben, die gezielt ihre Kleidung auswählen. Da heißt es, ihr aber habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem frühen Wandel, der sich durch trügerische Begierde zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also wenn du heute Morgen vor dem Kleiderschrank gestanden hast, und das ist der Kleiderschrank einer ganz bekannten Firma, die ein oder anderen werden es schon erkannt haben, dann denke doch darüber nach, Moment, habe ich heute schon die neuen Kleider angezogen, die Jesus mir gegeben hat? Dieses neue Leben in der Unterordnung zu ihm. Das weiße Kleid zum Beispiel. Und wie diese Unterordnung aussieht, das sagt uns exemplarisch eben die Bergpredigt, lieb deine Feinde, das ist so eine Unterordnung. Ne? Feinden, denen man am liebsten eine reinhauen würde, zu lieben. Ja? Schon zu wissen, dass in Gedanken meine Sünde anfängt, nicht erst im Ehebruch, sondern schon wenn das hier in Gedanken anfährt, sich so Gott unterzuordnen und zu sagen, Herr, du sollst mein Leben bestimmen. Und da liest die Bergpredigt und dann überlege dir auch, was du mit Sorgen machst. Ja? Alle eure Sorge werft auf den Herrn, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, das ist eine Unterordnung. Also ich will doch reich werden, ja? Ich will doch das Beste haben, was das alles so die Gesellschaft bieten kann und ich weiß nicht, wie ihr im Berufsleben unterwegs seid, wer so alles mit Ellenbogen kämpft oder was ihr alles in der Nachbarschaft habt, für Probleme, wie auch immer. Aber Gott hat uns gesetzt zu Segensbringern in dieser Welt. Und das heißt, unsere Ziele, die bisweilen anders sind als die von Jesus, ihm unterzuordnen, Botschafter von Jesus zu sein. Jesus sagt im Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Das heißt auch, sich ihm unterzuordnen, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Hier links haben wir so einen Weinberg da in Israel, Palästina. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Und wenn man sich dieses Bild hier anschaut, links, da hat sich einer Mühe gemacht, der Weinbauer, das Land zu kultivieren, die Steine rauszuschaffen, soweit sie hinderlich sind, dann vielleicht eine Mauer noch aufzurichten, um zu sagen, das hier ist der geschützte Bereich, das ist der Bereich, wo Frucht wachsen soll, wo Wein wachsen soll. Und rechts sehen wir das Land, wie es aussieht, wenn es nicht bearbeitet ist, wenn es nicht sich unterordnet unter den Weinbauern oder unter den, der die Frucht gibt. Also die Bergpredigt ist uns da eine gute Grundlage dafür. Und wenn wir im Johannesevangelium dann in den 5. Vers gehen, heißt es von Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Damit möchte ich zum zweiten Bereich kommen, in der Nachfolge. Die Basis ist, dass wir unser Leben unter Jesus unterordnen. Und das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder zu treffen haben, zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Forme du mein Herz. Ich will auch das wollen, was du willst. Und immer wieder auch zu sagen, neu sich einzujesussen, ne? Nicht Norden, in seinem Leben. Aber was ist dann geschehen, als Jesus vom Berg der Predigt, von der Bergpredigt herunterkam, die Menschen begeistert und beeindruckt waren von dem, was er gesagt hat. Er fing an, in seinem Dienst jetzt wirklich loszulegen. Und ich möchte deswegen mit uns einmal Psalm 18 ein paar Verse daraus anschauen, und dazu passt dieses Bild hier, eine Mauer. Und ihr habt sicherlich auch schon von diesem sehr schönen Vers gehört und euch dadurch ermutigen lassen. In Psalm 18, Vers 30 steht er drin. Da heißt es, denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Genau, über Mauern springen. Nehmen wir Vers 33. Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Vers 35. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Vers 38 bis 40. Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Ich will sie zerschmettern, dass sie nicht mehr aufstehen können. Sie müssen unter meine Füße fallen. Du rüstest mich mit Stärke zum Streit. Du wirfst unter mich, die sich gegen mich erheben. Ich weiß nicht, wie christlich sich das für euch anhört. Das ist doch schon also ein bisschen aggressiv, ja. Aber es ist vom Alten Testament her gesehen, wo Gott sein Reich mit dem Volk Israel aufbaute, in einem tatsächlich existierenden Land, das, was die Israeliten zu tun hatten, im Auftrag Gottes. Und hier strotzen diese Verse nur so von Kraft, von dem Vertrauen, das auf Gott vorhanden ist. Wie ist unser Kampf als Christen? Natürlich wichtig, das zu wissen. Im Epheser 6, in Vers 10 bis 12, kurz bevor dort die Aussage über die Waffenrüstung Gottes kommt, wird berichtet, wie der Kampf eines Nachfolgers Jesu, der sich ihm untergeordnet hat, aussieht. Der wirft nämlich keine Bomben. Der geht nicht gegen andere Menschen vor, denn ein Mensch ist, solange er lebt, immer jemand, der noch den Weg zu Jesus finden kann, sondern ab Vers 10 heißt es in Epheser 6, dazu muss ich nur Epheser aufschlagen, nicht Römer. In Epheser 6, Abvers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, sagt Luther in seiner Übersetzung. Ein Christ kämpft also nicht mit Menschen, sondern mit geistigen Mächten. Und so ist auch Jesus losgezogen, nachdem er in der Bergpredigt seinen Zuhörern die Grundlage der Unterordnung unter sich selbst, unter Gottes Gebot gelegt hatte, dass nun erst wirklich das aktive Leben beginnt. Was ein Kampf ist, was wesentlich geschieht durch das Gebet, der Heilige Geist, der dabei hilft, feindliches Territorium zu zerstören. Unsichtbares, nicht wahrnehmbar für jemanden, der für die unsichtbare Welt nicht sensibel ist. Oder wir auch unterschiedlich sensibel da sind. Meine Frau spürt viel früher Dinge als ich. Doch weiß ich, dass Gott die Welt geschaffen hat, Jesus für die Errettung meines Lebens gekommen ist und dass es da eine Welt gibt, über die Jesus der Herr ist, was auch kommen mag. Mit ihm verbunden zu sein, können wir, wie das mit dem Weinberg heißt, viel, viel Frucht bringen. Auf diesem Fundament der Unterordnung. Ein Haus mit starken Mauern aufzubauen. Ihr kennt sicherlich dieses Bild hier. Ganz beliebt auch in Predigten. Wunderschön. Ein Bild für Unterordnung und Versorgung, das Schaf. Zu wem gehört das Schaf? Zum guten Hirten. Und das hat seine volle Berechtigung. Der gute Hirte, der sein Schaf führt und leitet. Und ein Schaf, wer sich ein bisschen mit Schaf schon beschäftigt hat, der weiß, ein Schaf braucht wirklich Hilfe. Wirklich Hilfe. Ja? Also wir brauchen wirklich Hilfe. Und wenn wir uns die nicht bei Jesus holen, dann sind wir wirklich verloren. Ein Schaf fällt ins Wasser, ein Schaf macht, wer weiß was alles, ein Schaf ist. Also meines Wissens ziemlich schlecht orientiert, auch wenn da der Hirte nicht da ist. So, Schaf. Aber ich möchte ein anderes Bild uns auch zeigen, dieses Bild des Schafes ein Bild für die Unterordnung unter Jesus, für das Zugehörigsein zu Jesus, zu sagen, jawohl, ich mache, was mein Chef sagt. Das muss die Basis sein, sonst wird unser Leben Chaos. Aber hier mal ein anderes Bild habe ich auch bei den Spielsachen meiner Kinder gefunden. In Vers 28 in Jesaja 40 wird das beschrieben. Da heißt es, Jesaja 40, ab Vers 28. Wisst ihr nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich möchte uns ein wenig so als Zentrum auch der Botschaft für heute Morgen dieses Bild vom Adler hier aus dem Alten Testament Jesaja auch als Beispiel für uns nehmen, was Gott mit deinem Leben vorhat und dass du niemals entmutigt sein sollst und dass er möchte, dass du den Weg der Kraft gehst, wie ein Adler aufzufahren, egal in welcher Situation du bist. Vielleicht heißt auffahren schon, aufzustehen morgens und zu sagen, nein, nicht bleibe ich im Bett. Oder als nächsten Schritt zu sagen, ja, ich spreche meinen Nachbarn auf Jesus an. Oder ich bete für ein Anliegen. Oder ich stelle mich den Herausforderungen des Lebens. Ein Adler ist ein majestätisches Tier, ein Überblick mit außerordentlicher Sehschärfe, wenn der da oben kreist. Der ist schlau in der Nutzung aller Gegebenheiten dort mit Aufwinden und so weiter, um zu fliegen. Der lehrt sein Kind, nicht im Nest hocken zu bleiben, sondern die weite Welt zu erobern, um fliegen zu lernen. Ne, so diese bekannte Geschichte, ne, scheucht sein Kind ab einem gewissen Entwicklungsgrad aus dem Nest, um dann es herausfallen zu lassen, bis es endlich fliegen lernt, solange wird es wieder aufgehoben und wieder mit hochgenommen. Vor dem Adler flüchten alle anderen Vögel und jedes Landtier hat Respekt, ein geistliches Bild. Für uns als Christen, nicht das Schaf zu vergessen in der Unterordnung, das, Jesus ist mein Herr, ich brauche ihn, Versorger, zu frischem Wasser, zu frischem Wasser. Ja. Aber Adler, die Bestimmung deines Dienstes, deines Lebens, dass du das in dich hineinlässt. Schau doch mal, was Jesus in der Bergpredigt oder nach der Bergpredigt tut. In Kapitel 8 lesen wir davon, er heilt einen Aussätzigen, er heilt einen Gelähmten, er heilt einen Fieberkranken. Er beendet einen Sturm, Naturwunder, er heilt zwei Besessene, er heilt einen Gelähmten, er heilt eine Frau mit einer nicht aufhörenden Blutung, Totenauferweckung eines Mädchens, Heilung von zwei Blinden, Heilung eines stummen Besessenen. Das war damals ein Zeichen des Messias, wenn man nicht den Besessenen oder den Dämon kontaktieren konnte, so habe ich das gelesen, dann trotzdem ihn auszutreiben, ist Jesus gelungen, obwohl er da keinen Kontakt irgendwie hatte, sondern raus damit. Beauftragung, dasselbe zu tun. Heilt Kranke, weckt Tote auf, sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 8. Reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und Paulus sagt, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und etwas weiter in Epheser 1, Vers 18 bis 20. Er erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir wissen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Jesus hat was vor mit deinem Leben. Jesus will, dass du wie ein Adler immer wieder neue Kraft gibst, nicht ermattest, bis der Zeitpunkt gekommen ist, in die himmlische Herrlichkeit einzugehen. Möge er jeden Tag und gibt er jeden Tag Kraft. So wie Jesus das vormacht im Matthäus-Evangelium, in diesen ganzen Kapiteln seines Dienstes, dem wir nachfolgen sollen. Und dann kommt der Abschluss seines Lebens. Und der fordert uns auf, dem einen guten Abschluss zu setzen. Aber auch immer wieder im Laufe unseres Lebens vorher zum Opfer bereit zu sein. Jesus hat nicht für sich selbst gelebt, sondern für uns. Als Jesus ans Kreuz ging, hat er das nicht getan, weil er böse gewesen wäre, sondern er hat das für uns getan, ist freiwillig diesen Weg gegangen. Wenn er das nicht getan hätte, hätten wir nicht diese Beziehung zu Jesus. So hat er sich im Höhepunkt seines Lebens oder als die entscheidende letzte Handlung selbst geopfert. Er hätte es verhindern können. Eine Szene, bevor er, hier sehen wir in der polnischen katholischen Kapelle von Jerusalem, ist dieses Bild zu finden, bevor er da den Weg antritt, sein Kreuz zur Hinrichtungsstätte zu tragen, lesen wir auf Gethsemane dort im Garten, dass Jesus mit einem Wort nur dafür sorgt, dass die, die ihn fangen wollen, zurückweichen und niederfallen. Ein Bild für die Macht Jesu, die er nicht verwendet hat, uns zum Guten. Er hat Attacken des Teufels überwunden, Versuchungen von Freund und Feind, aber das Größte, was er tat, war, sich für uns zu opfern. Und auch so soll unser Leben, von dem, dass wir das als Zielperspektive haben und nicht vergessen sein. Paulus sagt in Römer 12, in den Versen, wo er beginnt mit den Aussagen über unser praktisches Leben als Christ: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Unterordnung, sich nicht gleich dieser Welt zu stellen, sondern unter Jesus. Und dann bereit zu sein, persönlich zum Opfer. Will ich mich auf ein Podest stellen? Vielleicht sterbe ich dann und ich stehe da und dann verroste ich. Oder will ich im Herzen andere hineinpflanzen, was ich in meinem Leben gegeben habe, was du in deinem Leben gibst, dass du auch darin und gerade darin weiterlebst, damit die neue Saat aufgeht und aufgeht, muss etwas, Jesus sagt, das auch sterben. Und Jesus selbst hat das getan. Er starb und fuhr zum Himmel auf und wir sollen ihm nachfolgen. Paulus investierte in andere und sagt zum Ende, dass er wie ein Gott wohlgefälliges Opfer unser Leben sein soll und er auch am Ende als Opfergabe quasi gesprengt wird. Und Jesus sagt in Markus 10, Vers 42 und 44 etwas über die Art, wie wir leben sollen, wie unser Leben aussehen soll. Im Unterschied zu dem, was die Welt für Maßstäbe hat. Jesus ruft die Jünger zu sich, die fragen, wer von uns der Beste ist. Ne? Vielleicht kennt ihr das. Bin ich der Beste? Sind die anderen besser oder nicht? Und Jesus ruft sie zu sich und sagt, ihr wisst, die als Herrscher gehen, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihren Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, soll euer Diener sein. Und wenn unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich möchte, dass mein Leben schon jetzt in Schritten, aber auch wenn mein Leben zum Abschluss kommt, zum Lösegeld eingesetzt werden kann für viele, die mein Leben und die Investition, die ich in das Leben tat und in den Dienst, die das einsetzen können im Weiteren für ihr Leben, abzugeben. Nachahmer Christi zu sein, fordert uns Paulus im Epheserbrief, auch im 5. Kapitel auf, Nachahmer Gottes als geliebte Kinder zu sein, in der Liebe zu wandeln, zu dem hin Christus, der sich für uns hingegeben hat, als unser Vorbild. Und deswegen, dass wir das schon im Blick haben, nicht die Zielgerade unseres Lebens zu verpassen und weiterzugeben, was wir haben, nicht für uns zu behalten, dass anderes einlösen können, dass andere sagen, hier, das habe ich mitnehmen können von dieser Person, auch jetzt schon. Leben in der Nachfolge, ab durch die enge Pforte, da fängt es an. Da beginnt das neue Leben. Da fängt der Heilige Geist an, in dir zu wohnen. Sich unter den Willen Jesu unterzuordnen, dass mein Charakter von ihm geformt wird. Den Dienst der Kraft zu tun, mit den Möglichkeiten, gemäß dem Willen Gottes, den er uns und dir gegeben hat. Wir können für alles und für jeden beten, das Auswirken müssen wir ihm überlassen. Aber dass wir es tun und unseren Auftrag da wahrnehmen, Gebetsmenschen zu sein, die größte Macht, die wir haben, zu beten hier und dort und für die Menschen und auch direkt, wenn sie es zulassen, zusammen mit unserem Zeugnis, Leben in Kraft und bereit zu sein zum Opfer. Matthäus-Evangelium, die ersten 4 Kapitel, da wächst einer auf, er entscheidet sich für Jesus, 3 Kapitel Bergpredigt, Unterordnung, viele Kapitel Dienst in Kraft und dann bereit zum Opfer, so wie Jesus das getan hat. Lasst uns aufstehen, ich möchte noch mit uns beten, dass unser Leben diese Ausrichtung hat und du dich selber in deinem Herzen damit beschäftigst. Darum bitte ich dich, führe ich so ein Leben in der Kraft mit dem, was Jesus an Möglichkeiten hat. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du uns vorangegangen bist. Ich danke dir für jeden von uns. Ich bete für die, die feige, ängstlich sind, so wie ich es immer wieder war und immer wieder auch bin. Herr Jesus, dass du Mut schenkst, Schritte zu gehen, Mut schenkst, unbekanntes Land einzunehmen durch Gebet, durch Kontakte, durch Ausbreiten deines Reiches. Danke, Herr Jesus, dass du der Mächtige bist und dass du durch deinen Heiligen Geist uns und jeden Einzelnen führst und leitest. Danke, lieber Herr Jesus. Danke, dass du uns vorangegangen bist. In der Unterordnung, selbst unter den himmlischen Vater, im Dienst der Kraft und auch in dem Opfer. Und ich lade dich ein, jetzt innerlich auch das zu bewegen, während ich hier abgebe an Gerhard, an dich. An welchem Platz stehe ich? An welchem Platz stehst du? Und dass du innerlich selber doch dieses Gebet betest. Vielleicht zaghaft, aber das soll vielleicht ein Anfang sein oder auch ein weiterer Schritt. Herr, lass mich mutig sein. Lass mich dir nachfolgen. Amen.